Willkommen auch nochmal von meiner Seite heute. Wir haben jetzt als diesen Top nochmal die Cross-Cutting-Standards aus dem ELS2 vor uns. Diese Themen wurden auch schon mal dem Fachausschuss vorgelegt. Wir haben auch schon ein paar Aspekte aufgegriffen, die bereits diskutiert und entschieden wurden. Was ich heute machen möchte, wir haben jetzt 25 Minuten in dieser ersten Sitzung. Gegebenenfalls muss ich heute Nachmittag nochmal auf diese Themen zurückkommen. Aber die wurden als wichtig oder zu priorisieren auch identifiziert. Von daher werden wir die auch vorrangig noch besprechen. Was ich gemacht habe, um das Thema nochmal ein bisschen anders aufzuarbeiten, ist, dass ich wirklich in der Präsentationsunterlage nochmal priorisiert habe, um auf die wichtigsten Themen einzugehen und zu den wichtigsten Themen Ihre Meinung einzuholen. Und deswegen geht es auch in dem Fragebogen selbst ein bisschen hin und her. Der Fragebogen ist komplett ausgefüllt und es sind alle Vorschläge darin unterbreitet mit Hintergrundinformationen, warum welche Kreuze gemacht wurden und eben auch die Informationen, wie die Textboxen in den Fragebögen ausgefüllt werden sollten. Auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, Thomas Schmotz hat es vorhin auch schon gesagt, wenn wir ein Thema nicht ansprechen können, was Ihnen aber noch auf der Seele liegt, bis zum 30. Juni würde ich mich freuen über Rückmeldungen oder wir können auch zu den einzelnen Themen dann nochmal im Nachgang sprechen. Wenn Sie also noch Anmerkungen haben, gerne schriftlich dann bis zum 30. Juni jeweils an den Gesamtverteiler, dass gegebenenfalls auch die anderen Fachausschussmitglieder darauf noch reagieren können. Vielleicht auch noch ein allgemeiner Hinweis vorab zu dem Fragebögen. Viele Kreuze werden wir gar nicht mehr diskutieren, weil die sich auch aus anderen Entscheidungen ergeben. Beispielsweise gibt es ja die Frage zur Priorisierung, auf die auch nochmal heute zurückgekommen wird. Und da bei dem ISRS2 als Cross-Cutting-Standards eigentlich alle Angaben als zu priorisieren vom Fachausschuss identifiziert wurden, ist das eben auch entsprechend in dem Fragebogen jetzt so durchgekreuzt. Und wir haben uns eben auch darauf geeinigt, dass wir zum Beispiel zur Digitalisierung No Opinion ankreuzen. Also das sind dann diese Sachen, die wir durchgekreuzt haben, um hier auch eine Einheitlichkeit zu haben. Damit würde ich dann gerne in den Foliensatz einsteigen und mit der ersten Folie beginnen. Das, was in diesem Standard am drängendsten zu besprechen ist und am wichtigsten auch zu besprechen ist, ist das allgemeine Konzept für die Corporate Governance-Angaben, die gefordert werden. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal auch besprochen und auch schon diskutiert auf den Outreach-Veranstaltungen beispielsweise. Es wurde auch diskutiert mit den Berichterstattern, mit Herrn Weisheim und Herrn Rockel. Das heißt, wir haben hier schon einige Diskussionsgrundlagen, auf denen diese Antworten, die wir hier vorschlagen, aufbauen. Und das wäre insbesondere diese fünf Angaben, die hier zu Governance gefordert sind, basieren letztlich auf folgenden Überlegungen. Das Konzept in den ESRS sieht ja vor, dass man eine Zweiteilung hat, beziehungsweise sogar eine Dreiteilung. Man hat die Sustainability-Related Governance-Angaben in diesem ESRS, die wir heute besprechen werden, in diesem ESRS 2. Heute Nachmittag kommen wir dann auf die Detail-Governance-Angaben in dem ESRS G1 und G2 zu sprechen. Darin wiederum sind allgemeine Angaben zu Governance in G1 und konkretere Angaben zu Business Conduct, Corruption und ähnlichen Detailthemen, nenne ich es mal, in dem G2, die dann diese dritte Säule darstellen sollen von ESG. Man hat also dieses übergeordnete Konzept und dann diese einzelne Betrachtung. Und die Idee hinter unseren Antworten, wie sie auch jetzt dargelegt werden oder vorgeschlagen werden in dem Fragebogen, ist, dass diese Aufteilung eigentlich nicht sinnvoll ist, sondern dass man sagt, Sustainability Corporate Governance ist auf jeden Fall ein Bestandteil von Corporate Governance. So wie die Struktur derzeit ist in den ESRS, führt es zu Doppelung in den Angaben. Wir haben auch eine Beeinträchtigung der Aussagekraft und der Verständlichkeit. Und das erhöht einfach auch die Komplexität, nicht nur für das Unternehmen, auch für den Leser, für die Adressaten. Und das Verständnis von Corporate Governance, wie das in der Vergangenheit diskutiert wurde, nicht von allen, darauf komme ich gleich zu sprechen, aber zumindest von den Fachausschussmitgliedern, ist eben, dass es ein integrativer Ansatz sein sollte. Und diese Grundeinstellung finden Sie auch in den Fragebögen, in den Vorschlägen. Man kann auch tatsächlich ganz anderer Auffassung sein. Das hat beispielsweise Frau Held vom DAI auch dargestellt in der EFRAG-Outreach-Veranstaltung, dass sie sagt, ganz ehrlich, der G1, der diese allgemeinen Anforderungen konkretisiert an die Governance-Informationen, der gehört eigentlich gestrichen, denn der hat in der CSRD keine Grundlage. Der Grund, warum sie das sagt, die CSRD ist da nicht ganz klar. Der Entwurf aus dem April lässt beide Interpretationen zu. Zum einen, dass man Governance Aspects including with regards to Sustainability darstellt, das heißt unter anderem Sustainability Governance oder Governance nur with regards to Sustainability. Und das sind natürlich zwei vollständig unterschiedliche Sichtweisen. Im Trilog hat sich jetzt herausgebildet die Sichtweise, dass man eigentlich nur auf Sustainability Governance abstellt. Das ist auch das Konzept, was in den ISSB, in dem S1 Standard verfolgt wird. Dennoch bisher eben die Argumentation, die auch von ganz vielen unterstützt wird, auch von den Akademikern, zum Beispiel auch Professor Felte, hat das auch bei der EFRAG-Outreach-Veranstaltung gesagt. Das kam auch aus dem Publikum oder aus den Teilnehmeranmerkungen, dieses Verständnis, dass das schon integrativ zu sehen ist, dass es wichtig ist, dass sozusagen Corporate Governance als Überbau gesehen wird, der diese Nachhaltigkeit, Integration im Unternehmen ermöglicht und worüber auch berichtet werden sollte. Das ist also das Grundkonzept. Dafür würde ich dann gerne in den Fragebogen nochmal gehen, Seite 31, Marco. Entsprechend dieses Konzepts wurden eben die Antworten formuliert und für mich ist es jetzt wichtig, weil das die Basis ist für viele Angaben zu den Governance-Themen, ob das etwas ist, mit dem Sie einverstanden ist, ob Sie das anders beurteilen und ob Sie hier, ja, welche konkreten Vorschläge Sie haben, wie das im Fragebogen abgebildet werden soll. Derzeit ist es so, wenn du noch eine Seite weitergehst, oder also ja, das vielleicht so, dass man die Tabelle voll und ganz sieht und die Anmerkung dazu, das wäre toll. Das ist in den Anmerkungen, vielleicht eine Seite weiter, Marco. Dass man in den Anmerkungen darauf abstellt, auf diese konzeptionellen Fragen. Und jetzt bin ich ruhig und lasse Sie zu Wort kommen. Scheint keine weiteren Anmerkungen dazu zu geben. Dann können wir konzeptionell an der Stelle weitergehen. Marco, könntest du noch mal ein bisschen runterscrollen, sodass man sozusagen die Auswirkungen sieht, die Darstellung zu den Kreuzen sozusagen unterhalb der Tabelle?
Zu Frage 15 oder Frage 14?
Zu Frage 15, bitte.
Okay.
So.
Ja.
Genau, zu Frage 15 und da ist eben unterhalb dieser Kreuze dann nochmal ausgeführt, wie dieses Grundkonzept gesehen wird und dass demzufolge eben diese Beurteilung vorgenommen wird. Grundsätzlich sind die natürlich alle wichtig, die Informationen, aber dass man mit diesem Grundkonzept ein Problem hat. Es wird hier auch, das ist vielleicht nochmal wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, weil sich das auch durchzieht bei diesen Governance-Themen, darauf hingewiesen, dass es eigentlich keine Übereinstimmung oder not sufficiently consistent with relevant EU-Policies and other EU-Legislation ist. Das wird also hier mit einer 1 auch relativ deutlich gemacht gegenüber dem Entschuldigung, gegenüber EFRAG. Weil es eben so ist, das ist auch schon öfter angeklungen in den Darstellungen und Diskussionen, dass es diese vielfältigen Regelungen gibt innerhalb der EU und man derzeit nicht das Gefühl hat, dass die hier wirklich aufeinander abgestimmt sind. Dass man könnte meinen, die ESRS würden jetzt alle anderen Regelungen, die es derzeit gibt, ersetzen und einheitliche Regelungen schaffen für alle. Das wäre sicherlich auch ein guter Anspruch gewesen, aber dem geht weder die CSRD nach, noch dann in der Folge auch die ESRS. Insofern haben wir ganz viele noch weiter existierende parallele Vorgaben, die sich auf die Governance-Angaben beziehen, die Governance-Regeln und die auch teilweise unterschiedliche Prüfungspflichten haben. Deswegen wird hier ganz klar gesagt, dieses Alignment gibt es nicht und wir wünschen uns eigentlich ein zusammenhängendes Konzept. Gut, wenn es dazu keine weiteren Anmerkungen gibt oder keine Anmerkungen gibt. Das sehe ich gerade nicht. Ich würde das auch sehen, wenn sich jemand, der weiter hinten im Bild ist, meldet. Ne? Der rückt dann automatisch nach vorne. Gut, dann würde ich gerne wieder zurückgehen in den Foliensatz. Danke. Und ich hatte nochmal die Folien eingefügt, die wir von EFRAG bekommen haben zur Darstellung des Governance-Systems. Letztlich nur, um hier auch wirklich nochmal, kannst schon weitergehen, Marco, danke. Um hier nochmal so den Überblick zu geben, wie ist das aufgebaut in den Standards. Aber ich denke, das haben wir zur Genüge schon diskutiert. Die drei Governance-bezogenen Angaben, die wir in diesem Standard sehen, ESRS 2, auf der nächsten Folie sind diese GOV 1 bis GOV 5 und zu ein paar oder zu den meisten von denen würde ich gerne noch eine konkrete Frage stellen. Die GOV 1 ist sozusagen mit dieser konzeptionellen Frage abgehandelt. Das nächste, was wir sehen, ist oder das nächste, was ich besprechen möchte, ist dieses Statement on Due Diligence in der Angabe GOV 5 und dafür können wir bei dem Foliensatz durchgehen gerne zu der Folie 10, die jetzt noch nicht auf GOV 5 Bezug nimmt, die aber nochmal das zusammenfasst, was wir in den Fragebögen ausgefüllt haben und nochmal darlegt, welche Annahme dann der Fachausschuss oder welche Ansicht dann der Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Stellungnahme gegenüber EFRAG vertreten wird, nämlich dass es wichtig ist, Corporate Governance Angaben, including Sustainability Governance Angaben zu haben, dass man dadurch die Doppelung innerhalb der ESRS vermeiden kann, dass man die europäischen Normen berücksichtigen sollte und dass eben am besten es ein Gesamtkonzept gäbe für die Angaben zur Corporate Governance. Und entsprechend dann auch die, und da unter diesen Governance-Aspekten eben auch die anderen Themen wie Strategie, Risikomanagement und interne Kontrolle zu verstehen sein müssten und entsprechend die Angaben in den Fragebögen gemacht wurden. Zu GOV 5 ganz konkret auf der nächsten Folie. Hier fordert der Standard, dass man ein sogenanntes Mapping macht. Das ist also ein Due Diligence Mapping, was der Standard hier fordert, um die Einbindung der Due Diligence Elemente darzustellen. Die Kernelemente werden auch nochmal dargestellt im ESRS 1 in dem Chapter 2.5, dass man sozusagen Due Diligence in Governance und Organization einbindet, dass man sich mit den Stakeholdern austauscht, dass man die Impacts identifiziert und bewertet, dass man eben die Actions darstellt und dass man eben auch die Effectiveness, also sozusagen die tatsächlichen Ziele, die man sich gesetzt hat, dass man auch nachvollzieht, ob diese umgesetzt werden konnten und das auch kommuniziert. Diese typischen, wenn wir auf die nächste Folie gehen, diese Bestandteile von Due Diligence stellt sich EFRAG so vor, dass es dazu eine Tabelle gibt, die wird auch in dem Standard selber nochmal vorgegeben als Beispiel, dass man also diese Tabelle praktisch mappt, einen Bezug herstellt zwischen diesen einzelnen Elementen, die ich gerade ausgeführt hatte, und den Disclosures, wo man die finden kann. Und dadurch soll das eben dem Leser einfach gemacht werden, nachzuvollziehen, wo diese Due Diligence-Schritte gemacht wurden und wo die auch in den ESRS adressiert wurden. Der Hintergrund ist, dass die Due Diligence in der CSRD auch sehr groß geschrieben wird und dort auch nochmal extra aufgeführt ist und dass man hier versucht hat, diese Beziehung, diese Verbindung aufzuzeigen. Auf der nächsten Folie ist das, was in dem Berichterstattersitzung besprochen wurde, wo netterweise im Übrigen auch Frau Menacher teilgenommen hat, um auch diese Perspektive aus den PDFs nochmal mit einzubringen, was dort diskutiert wurde. Und das war auch ein Punkt, den wir ganz explizit in diesem Berichterstatterkreis diskutiert haben, dass man sich zum einen fragt, ob das eigentlich richtig ist, wenn diese Prozesse, so wie sie jetzt hier in ESRS 1 vorgegeben sind, ob die überhaupt in dieses Konstrukt, in diese Struktur reinpassen. Denn die ESRS sind ja als Reporting-Standards gedacht und nicht als Standards, die bestimmte Konzepte, bestimmte Prozesse vorgeben. Dafür gibt es ja auch andere europäische Regelungen, nicht zuletzt die gerade neu veröffentlichte, im Entwurf veröffentlichte Due Diligence Directive. Zum anderen ist es halt mit Doppelung innerhalb der ESRS verbunden. Und es ist auf jeden Fall eine Konkretisierung der Anforderungen an das Mapping erforderlich. Denn fraglich ist, welchen Aussagegehalt oder ob der Informationsnutzen wirklich so groß ist, wenn ich da diese Tabelle ausfülle und dann meine Seitenzahlen daneben schreibe. Aber vielleicht sagt auch jemand von Ihnen doch, das ist genau das, was die Adressaten sich vorstellen. Aber ob das jetzt tatsächlich dem gerecht wird, was sich die CSRD eigentlich auch vorstellt, wie Due Diligence zu behandeln ist, das ist eigentlich noch die Frage an der Stelle. Deswegen wird auch im Fragebogen vorgeschlagen, dass man hier mit Strong Reservations antwortet in Bezug darauf, ob das sinnvolle, relevante Angaben sind und auch bei Cost-Benefit und bei der Übereinstimmung mit EU-Policies wiederum not at all. Genau, das wäre, vielleicht könntest du da den Fragebogen nochmal einblenden, Marco, das wäre Seite 41. Gibt es an der Stelle von Ihnen Anmerkungen, Hinweise, wünschen Sie Änderungen zu dem, was im Fragebogen aufgeführt ist? Herr Beisheim.
Ich wollte eigentlich nur ergänzen, vielen Dank. Ihre Ausführung, wollte eigentlich nur ergänzen, dass dieser Anhang C in dem ESRS 1, der ist ja dermaßen ausführlich und mit Erwartungen gespickt. Das wollte ich eigentlich nur deswegen sagen, weil Sie eben gerade nochmal den Punkt ansprachen, wir haben es hier nur mit Reporting-Anforderungen zu tun und nicht mit dem Abarbeiten von Verpflichtungen. Wenn Sie sich da diese seitenweisen Anforderungen ansehen in dem Anhang C, dann ist das einfach ein komplett anderes Bild. Und da wird einfach dieses Due Diligence Mapping so detailliert geregelt und mit Erwartungen verknüpft, dass man sich von dem Anspruch weit entfernt hat.
Dann würde ich da auch noch mal in dem Fragebogen hier, den wir hier haben, darauf hinweisen, dass das noch mal ein weiteres Beispiel oder das noch mal unterstreicht, dass es eigentlich von diesem Reporting-Standard sich entfernt anhand des Anhang C. Dankeschön. Weitere Meldungen sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann würde ich gerne weitergehen und zur Präsentation übergehen. Der nächste Punkt bringt mich jetzt zu den IROs, IRO2-Angabe, Impact Risk and Opportunities, Angabe 2. Und hier geht es auch um einen Punkt, den wir schon sehr viel diskutiert haben, nämlich das Outcome of the Undertakings Materiality Assessment. Hier ist also ganz konkret geregelt, dass man diese Liste machen soll. Man soll eine Liste of Disclosure Requirements machen that are not material for the Undertakings. In IFRS S1 wissen wir, gibt es diese Anforderung nicht. Man muss auch nicht nur diese Liste machen, man muss auch noch erläutern, warum diese Angaben nicht wesentlich sind. Und vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir dazu hatten, die ja letztlich auch dieses ganze Konzept dieser Rebuttable Presumption in Frage stellt, wurde der Fragebogen adressiert oder ausgefüllt. Das wäre auf Seite 45 des Fragebogens, Marco. Und die Idee, die wir hier eingebaut haben, unter anderem, war zwar, dass wir dieses Konzept zum einen ablehnen, relativ deutlich ablehnen, und deswegen eben auch hier einige Einsen ausgefüllt sind, zum anderen aber auch den Vorschlag machen. Und da habe ich aus einer Diskussion mit Herrn Emons diesen Vorschlag aufgegriffen, der sagt, aus Sicht der NGOs, das hatten wir auch gestern, da sind wir gestern dran vorbeigekommen, ist diese Angabe schon nicht ganz unwichtig. Und es wäre schon auch interessant zu wissen, wo eigentlich dieser Tipping Point ist sozusagen, an welcher Stelle es eigentlich doch schon auch Themen gibt, die von den Stakeholdern herangetragen wurden an die Unternehmen beispielsweise, die aber nicht mehr als wesentlich erachtet wurden, um dort so einen Eindruck zu bekommen, wo hat sich das Unternehmen entschieden, das ist jetzt material, das ist nicht material, also diese Grenze so ein bisschen besser zu verstehen. So hatte ich ihn seinerzeit verstanden. Und deswegen war der Vorschlag, den wir hier auch mit aufgenommen haben im Fragebogen, wenn du noch ein bisschen runterscrollen könntest, Marco. Dankeschön. hier noch gar nicht drin, da wollte ich das nochmal ansprechen, dass man vielleicht diese Idee nochmal aufgreift, oder wir haben es an einer anderen Stelle im Fragebogen aufgegriffen, dass man das aber hier auch nochmal mit aufzeigen könnte, dass man die sozusagen von diesen unwesentlichen Informationen, die raussuchen könnte, die an der Grenze waren, um diesen Tipping Point für die Adressaten besser darzustellen. Das kann man natürlich, indem man sagt, jetzt die wesentlichsten Unwesentlichen, das ist so ein bisschen, führt die ganze Sache vielleicht ad absurdum, aber von der Idee her, um diesen Tipping Point zu verstehen, dass man auch die obersten, wichtigsten von diesen unwesentlichen Informationen bereitstellen würde. Das wäre nochmal eine Frage, die ich an den Fachausschuss adressieren möchte, ob das etwas ist, was auch mehrheitsfähig ist. Das war zumindest von Herrn Emons, der ja doch diese Liste auch unterstützt und sagt, die ist wichtig, um das beurteilen zu können. So hatte ich das verstanden, dass das die Idee ist, von der man etwas wissen möchte und dass das vielleicht deshalb ein konsensfähiger Vorschlag wäre, den man auch hier in dem Fragebogen aufnehmen könnte. Hat der Fachausschuss dazu eine Meinung? Frage ich mal nochmal ganz konkret, soll ich es in dem Fragebogen noch mit aufgreifen als Idee, als Vorschlag, als auch der, was ja sicherlich auch gar nicht schlecht ist, wenn man bei dieser Rebuttable Presumption, das haben wir auch in der Diskussion gestern gesehen, dass es ja doch immer auch Angaben gibt, wo man sagt, die müssen gemacht werden. Wir hatten auch die Diskussion mit einigen Teilnehmern oder Members, die in der PTF für Sozialthemen auch mitgearbeitet haben, die auch gesagt haben, beispielsweise bei den Sozialthemen, da kann es eigentlich so ein Wesentlichkeitskriterium nicht geben. Das ist egal, ob ich sozusagen eine Person habe, die in einem sozusagen modern sklavisch Verhältnis angestellt ist oder ob ich 1000 habe, das ist sozusagen, jeder ist einer zu viel, das ist eine Verletzung der Menschenrechte, ist eine Verletzung von diversen rechtlichen Vorgaben auch dazu und insofern gibt es dort auch diese Materiality Assessment, kann es dort nicht geben. Also es gibt ja auch Gründe dafür, warum man sagt, diese Rebuttable Presumption ist sehr wichtig. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man dort noch so einen Vorschlag unterbreitet. Ich würde das jetzt mal in den Raum werfen, dass ich das mit reinschreibe. Wer hat etwas dagegen, frage ich mal so rum. Okay, also ich sehe nur Kopfschütteln, dann würde ich das genauso machen. Vielen Dank. Dann, ich glaube, eine schaffen wir noch, eine Disclosure Requirement. Das wäre die GOF 2, wenn wir nochmal auf die Folie zurückgehen können. Und dann brauchen wir, glaube ich, nicht in den Fragebogen mehr zurück, sondern können uns hier entlang hangeln. Auf der Folie Nummer 15. Hier geht es darum, dass ja Informationen erfordert sind, um über die Gremien sozusagen. Das ist auch an sich völlig in Ordnung und auch in Line mit dem, was man in vielen anderen Anforderungen sieht, die es dazu gibt, die es auch derzeit schon im deutschen Corporate Governance Codex gibt und so weiter. Allerdings gibt es hier eine Formulierung, nämlich, dass any other sustainability related concern that may arise and would require the governance body's attention, dass man dazu Auskunft geben soll. Und man hat ja schon die Pflicht, über Risiken zu berichten. Und die Frage kam hier so ein bisschen aus, was kann denn hier noch gemeint sein, wenn ich über Risiken schon berichte und dass ich dann noch zusätzliche Sustainability-related Concerns habe. Also ich berichte über Impacts, über Risiken und Chancen und dann habe ich noch diese Risiko-related, Sustainability-related Concerns. Dass das so eine Klausel ist, die hier das alles nochmal öffnet und da kann sozusagen alles nochmal drunter fallen und so eine Catch-it-all-Requirement, die eigentlich auch keine Möglichkeit gibt, dass man dann sagt, wir haben jetzt Impacts, Risks and Opportunities identifiziert, wir haben gesagt, mit welchen wir uns befasst haben, wie wir uns damit befasst haben, dann kann es aber auch, ist es schwer vorstellbar, was jetzt darüber hinaus noch the Governance Body's Attention erfordert haben soll. Wie würden Sie das einschätzen? Das ist jedenfalls der Hinweis, den wir im Fragebogen dazu geben. Ja, Herr Beisheim, bitte.
Ja, wir haben es ja diskutiert und Sie haben es ja jetzt auch schon dargestellt, Frau Beiersdorf. Das ist eigentlich eine Auffangklausel. hinsichtlich derer man sich fast gar nichts vorstellen kann, was dann greifen sollte. Also ich glaube, dass man versuchen sollte, die eher wegzubekommen, wie Sie schon sagten.
Vielen Dank. Gibt es andere Auffassungen? Vielen Dank. Ja, dann werde ich jetzt auch an dieser Stelle die Tagesordnung nicht weiter strapazieren wollen. Ich habe noch 4 Punkte, die ich dann gerne heute Nachmittag in der Governance-Diskussion, weil es eben hauptsächlich auch Governance-Punkte sind, nochmal voranstellen werde in der Dreiviertelstunde, die wir heute Nachmittag nochmal zu G1 und G2 haben. Bedanke mich an dieser Stelle schon mal und würde dann an Frau Bultmann übergeben. Und Herr Götze hat netterweise auch schon die Folie wieder aufgerufen, den Foliensatz. Wir sind jetzt gedanklich wieder, um das nochmal einzuordnen, in dem ISS-2, dem Cross-Cutting-Standard. Und wir haben den Fragebogen heute Morgen soweit durchgesprochen. Ich hatte allerdings noch 3 nicht mehr ganz große, eher kleinere Themen, die ich nochmal ansprechen wollte und den Vorschlag darstellen wollte, den wir hier unterbreitet haben für den Fragebogen, um da nochmal zu hören, ob es noch weitere Anmerkungen oder andere Anmerkungen dazu gibt. Wir hatten dieses Governance-Thema bezüglich der Struktur schon ausführlich dargestellt und besprochen und es geht ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise ist auch nochmal eine Governance-Angabe, die hier nochmal zur Diskussion steht, nämlich GOV3. Und hier geht es darum, welche Themen, welche Nachhaltigkeitsthemen eigentlich dann tatsächlich von den Gremien, also Aufsichtsrat und Vorstand, bearbeitet wurden und besprochen wurden. Und der ISRS 258 gibt dazu eben vor, dass die Themen, die hier besprochen wurden, dass die darzustellen sind und zu beschreiben sind. Das ist sicherlich sinnvoll, um eine Einwertung vornehmen zu können. Welche Themen wurden dann zum einen als wesentlich identifiziert und mit welchen Themen haben sich die Gremien eingehender befasst? Allerdings heißt es dann in der Application Guidance dazu, dass nicht nur die Themen zu beschreiben sind, die jetzt identifiziert wurden als spezifische nachhaltigkeitsbezogene Themen, die hier diskutiert werden in den Gremien, sondern auch, und das ist der letzte Halbsatz, as well as any other issue of critical importance. Und hier ist natürlich die Frage, der Aufsichtsrat und der Vorstand, die beschäftigen sich mit sehr, sehr vielen Themen of critical importance eigentlich nur. Und hier ist jetzt nochmal der Hinweis im Fragebogen aufgenommen an der Stelle, das zu konkretisieren, dass es hier um die Key Sustainability Matters geht und auch bei der Formulierung eben nicht den Eindruck entstehen zu lassen, als ob Aufsichtsrat und Vorstand hier jeweils ihre komplette Agenda offenlegen müssen, weil das ja letztlich alles Themen sind of critical importance. Wir könnten dann nochmal in den Fragebogen gehen, dass man nochmal sieht, wie es dort dann demzufolge bewertet wurde. Das ist in dem Dokument die Seite 36. Genau. Noch ein bisschen runtergehen, Marco, dass man die Kreuze sieht. Also das, was hinten beschrieben ist als Beurteilung oder als Ergänzung, als Hinweise noch dazu, das ist das, was ich auch auf der Folie dargestellt hatte. Und ansonsten die Einschränkung besteht hier eben bei A und E, dass man sagt, okay, da gibt es aber eine Einschränkung, weil eben da eine Konkretisierung erforderlich ist und eben auch aufgepasst werden muss, wenn ich so any other critical issue erforderlich schreibe in die Regelung, dass man dort auch ein Problem mit der Cost-Benefit-Balance haben könnte. Gibt es von dem Fachausschuss Anmerkungen zu der Einwertung und zu den Vorschlägen, die hier gemacht wurden? Ich sehe kein Handzeichen, ich gucke noch mal durch.
Wobei es doch ganz kurz nur diese Einschränkung auf die wichtigsten Sustainability Matters, die Key Sustainability Matters, das eröffnet natürlich auch wiederum Wertungsspielräume, die dann jeder für sich ausfüllt. Schon, ne?
Genau.
So ist die Denke, ne?
Okay. Ja. Noch mal wieder zu
also es sind dann zumindest aber halt eben nicht mehr alle Punkte, die in Betracht kommen, sondern man kann ein bisschen gewichten dann. Ne?
Gut, die Frage ist tatsächlich, wenn Sie das jetzt nochmal so aufgreifen, Herr Beißer, wir haben das ja mit den Key Targets oder Key Policies, das hatten wir ja auch gestern schon, dass wir das an einigen Stellen nochmal reingefügt haben. An der Stelle ist die Frage, ob es tatsächlich wichtig ist. Aber Frau Menacher, Sie melden sich.
Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was wiederhole, was Sie gerade schon vielleicht besprochen haben, weil ich jetzt gerade erst wiederkommen konnte aus dem anderen Call. Aber Was wir uns halt bei der, bei diesem Disclosure Requirement noch gefragt haben, ist so das Thema Vertraulichkeit, weil es geht ja eben nicht nur um die Liste, was adressiert wurde, sondern dann auch, wie das adressiert wurde. Und das könnte ja schon sehr ins Detail gehen. Also erstens, möchte man das? Also gibt das nicht vielleicht schon zu viele Hintergründe zu irgendwelchen Strategien, Wettbewerbsvorteilen oder ähnlichem? Und auch, wie würde man das dokumentieren? Also mit dann, also ich sag mal jetzt im Extremfall dann Board of Management Minutes oder, also da sind wir dem, also dem sind wir, stehen wir eigentlich relativ kritisch gegenüber dem Disclosure Requirement.
Vielen Dank. Da möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, in der AG 46 wird das nochmal konkretisiert und es wird auch noch gesagt, it is not required to necessarily disclose the detailed results of such discussions and decisions. Also da ist schon so ein kleiner Disclaimer drin, dass es jetzt nicht darum geht, da die Details anzugeben, aber nichtsdestotrotz in den Minutes stehen ja typischerweise auch nicht jetzt so wirklich die Details drin. Ich hätte das jetzt so auf dem Level gesehen, was man derzeit auch in Aufsichtsratsberichten liest, mit welchen Themen man sich befasst hat und wie man, welche Richtung man daraufhin eingeschlagen hat. Genau, wie sehen denn die anderen aus Fachausschussmitglieder die Frage? Also zur Frage.
Punkt von Frau, Sie meinen jetzt den Punkt von Frau Menacher gerade, oder?
Genau, beide. Also wir haben jetzt zwei Punkte. Das eine ist, sollte man das auf die Key Sustainable Aspects oder Key Sustainable Matters begrenzen und hier nochmal vorschlagen, dass man darauf abstellt, um eben auch diesen Detailgrad etwas abzuschwächen und eben nicht die ganze Liste von Themen zu bekommen, weil dann bekommt man wahrscheinlich ansonsten auch diese ganze identifizierte Liste von Themen. Das wäre die eine Frage, also Key Sustainable Matters. Und die andere Frage wäre, sollte man hier noch auf die Frage auch der Geheimhaltung bzw. Vertraulichkeit nochmal eingehen?
Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen, auch wenn es den Spielraum für Gewichtungen gibt, diesen Punkt der Key Aspects drin zu lassen. Ich sage mal so, dann ist es halt eben so. Dann muss halt eben jeder gewichten, was sind bei mir die wichtigen Themen. Das halte ich für richtig. Also dem Vorschlag würde ich gerne folgen. Und den Punkt von Frau Menacher, den sehe ich natürlich. Aber ich würde tatsächlich, ungeachtet der Formulierung, eher High-Level berichten auf dem Level des Aufsichtsrats, wie Sie es eben sagten, Frau Beiersdorf. Und da sind dann eben auch nicht alle Punkte dabei. Dann kann man das auch darstellen, kann sagen, okay, wir haben über folgende Themen gesprochen und dann einfach die schlagwortartig benennen oder so. Ich glaube, das sollte eigentlich schon mindestens zunächst mal genügen.
Weitere Anmerkungen? Ich gucke nochmal durch. Gut, und mit der Einwertung bei A und E würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass das dann so passt. Und ich würde das dann entsprechend in den Textbaustein darunter noch mit aufnehmen. Vielleicht kann man ja allgemein noch diesen Hinweis mit aufnehmen, dass es dort auch das Level von Detail, dass man davon ausgeht und die Angabe so versteht, dass das Detaillevel nicht das Problem birgt, dass man dort vertrauliche Daten weitergibt. Dann hat man den Punkt auf jeden Fall trotzdem schon mal drin.
Ja, wobei das haben wir tatsächlich an ganz vielen Stellen, nicht in den ganzen Offenlegungsanforderungen. Das taucht ja immer wieder auf, der Punkt.
Ja, das stimmt. Gut, vielen Dank. Dann würde ich gerne zurückgehen nochmal zu der Folie, Marco. Nächste Seite der Folie. Die betrifft dann eine Angabe SBM 2. Jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz, dass ich das hier finde. Da geht es also darin, dass man bei der Strategy und dem Business Model auch die Ansichten, die Interessenlagen und auch die Erwartungen der Stakeholder mit berücksichtigt. Und was wir uns ein bisschen gefragt haben, auch die Berichterstatter, als wir das diskutiert haben, wie es eigentlich hier damit aussieht, wie diese Sachen dann auch von dem Abschlussprozess Prüfer bewertet werden können, weil es ja doch um sehr subjektive Einschätzung geht. Also das Unternehmen befindet sich im Gespräch mit den Stakeholdern. Man muss das sicherlich auch dokumentieren, um da auch das eben aufzeigen zu können, welche Themen die Stakeholder vorgetragen haben, mit welchen Themen man sich eben auch wie im Ergebnis befasst. Das heißt, grundsätzlich kann eigentlich schon davon ausgegangen werden, dass es eine entsprechende Dokumentation gibt. Aber trotzdem würde uns da insbesondere nochmal diese Frage interessieren, können diese Angaben verified werden, sind die sozusagen prüfbar? Ist das eine 4, also fully agree, oder ist das eher eine 3, dass es dort some reservations gibt, was diese Angaben dazu betrifft, inwieweit hier die Stakeholder-Interessen berücksichtigt wurden? Wir können dafür nochmal in den Fragebogen gehen und im Fragebogen ist es die Seite 25, Marco. Und ich würde mich freuen, wenn da vielleicht Frau Behnke nochmal aus der Praxis auch berichten könnte. Vielleicht ist das gar nicht so ein großes Problem, wie man sich das dann so vorstellt.
Ich würde das nicht unbedingt als großes Problem betrachten, ehrlicherweise. Also das ist ja das, was ich vorhin sagte. Worauf bezieht sich denn dann die Aussage? Wird dann erwartet, dass wir bestätigen, dass alle Stakeholder-Interessen berücksichtigt sind? Wahrscheinlich eher nicht, sondern es ist ja dieser Prozess, dass wir geschaut haben, ob das Unternehmen Schritte unternommen hat, um sicherzustellen, dass eben die Stakeholder-Interessen entsprechend berücksichtigt werden. Also ich würde da jetzt ungern, glaube ich, auf eine 3 gehen aus der Prüferperspektive. Das ist jetzt auch nichts Neues im Grunde genommen, wo man sagt, da ist jetzt, ja.
Es geht ja auch nur um die Key Stakeholder, ne? Also auch da kann ja eine Gewichtung sein. Ich denke, wenn man das dokumentiert, wie Frau Beiersdorf eben gesagt hat, dann kann man das einfach aufschreiben, genau. Und dann machen Sie Ihren Okay, genau. Dahinter. Also,
was ja. Vielleicht ein Beispiel, ne, ist ja in so einem Fall, also wenn dann steht Key Stakeholder, dann wäre es natürlich nicht gut, wenn jetzt willkürlich immer zwischen Key Stakeholdern von Jahr zu Jahr zum Beispiel, ne, geswitcht werden würde ohne Begründung. Aber da kann man durch entsprechende Erläuterungen, wie man vorgegangen ist, war es eben, hat sich das an einem bestimmten Prozess orientiert und so kann man das schon am Ende prüfen. Also ne, bin ich eigentlich nicht skeptisch in der Hinsicht. Und es ist wirklich nichts, was wir nicht schon in der Vergangenheit jetzt gemacht hätten, dass wir so eine Materialitätsanalyse prüfen und eben auch, jetzt wenn es nach GRI war, entsprechend die Stakeholder-Einbindung und so weiter.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Behnke.
Die Frage geht jetzt hier um die Materialitätsanalyse oder eine Beschreibung von Strategien?
Hier geht es jetzt darum zu beschreiben, wer sind denn eigentlich die Stakeholder? Was haben sie für Ansichten, für Erwartungen, für Einstellungen? Und wie wirkt sich das? Das ist dann der nächste Schritt. Wie wirkt sich das wiederum auf die Strategie und das Geschäftsmodell des Unternehmens aus?
Ein bisschen frage ich mich halt, weil Materialitätsanalyse ist eigentlich dann ein bisschen eine andere Richtung. Ich frage mich, wie das praktisch funktionieren wird. Soll ich dann eine Stakeholder-Befragung machen? Über deren Erwartungen und die dokumentieren. Also da, ich glaube, so sind wir damals auch aufs Problem gekommen, dass ein bisschen unklar ist, wie die Kette eigentlich funktionieren soll. Also ist irgendwie klar, dass man sich als Unternehmen Gedanken macht, was die Stakeholder wollen, aber wie soll ich es greifbar machen und dokumentierbar machen?
Herr Beisheim?
Da fällt mir ein, dieses Thema Due Diligence Mapping, da taucht das Thema auch auf. Und da sind Sie auch aufgefordert, sich mit tausenderlei Stakeholdern permanent in den Austausch zu begeben und deren Sichten zu erfragen und zu dokumentieren und so. Das ist so die gleiche, scheint mir die gleiche Richtung zu sein. Das ist schon gefordert, glaube ich.
Aber die Frage war jetzt von Herrn Rockheim, wie das zusammengeht mit Materialitätsanalyse und Strategie.
Aber also Materialitätsanalyse verstehe ich, da macht man das ja typischerweise, dass man auch Stakeholder einbindet. Ja. Jetzt hier geht es ein bisschen, weil Materialitätsanalyse hat das Ziel, was sind meine berichtspflichtigen Inhalte? Oder was sind die?
Da sehe ich das nicht ein bisschen anders. Also ich finde immer, dass die Materialitätsanalyse, und sehen wir das eigentlich auch bei unseren Kunden immer so, dieses Bindeglied genau ist zwischen Strategie und Reporting eigentlich im Grunde. Das heißt, wenn ein Unternehmen, so kenne ich es typischerweise, eine Unternehmensstrategie oder eine ESG-Strategie von mir aus oder Sustainability-Strategie aufsetzt, starten die ja auch immer mit einer Materialitätsanalyse. Das heißt, da haben wir so einen sehr starken Connect. Und ich glaube, dieser Gedankengang hier über die Stakeholder und den Bezug zum Geschäftsmodell und zur Strategie kommt auch aus dieser Denke heraus, dass da diese Verknüpfung zur Materialitätsanalyse für den Bericht und dann eben den Bericht, dass da der Konnex gegeben ist. Weil wir haben ja immer in dem Reporting jetzt auch dieses Resilienz- und Business-Model-Bezug-Thema drin und diese Verknüpfung zur Strategie, die ja im Grunde genommen so einen roten Faden darstellt, auch bei dem ganzen Thema jetzt. Also ich glaube, das, was die Denke ist, die dahinter steht. Ja, gerne.
Jetzt sind wir im Governance-Teil. Ein bisschen tue ich mir schwer, wie man das greifbar macht, aber wenn ich sage, okay, meine Materialitätsanalyse befrage ich Stakeholder und ich beschreibe, wie das letztendlich zur Auswahl meiner Inhalte, auch jetzt nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in dem, was ich tue, letztendlich macht, dann glaube ich, wenn das damit gemeint ist, dann glaube ich, funktioniert das. Wenn da was anderes oder weitergehendes damit gemeint ist, dann weiß ich es noch nicht, wie man das genau greifbar macht. Also ohne, dass es irgendwie beliebig ist oder ein riesen Zusatzaufwand, der vielleicht überhaupt keinen Nutzen hat.
Noch weitere Anmerkungen? Also ich denke auch, dass das dieses sehr wichtige Element ist, eben auch um diese Impact Materiality auch mit reinzubringen und dass eben auch das tatsächlich ist, was man dann später auch bei dem Stakeholder Engagement, was man ja in jedem einzelnen Topic auch wieder sieht, aber was hier sozusagen den Rahmen gibt und deswegen auch in dem Governance-Teil mit aufgeführt ist. Was noch mal ein guter Punkt war, Herr Weißheim, dass Sie auch gesagt hat mit den Key Stakeholder, das ist tatsächlich etwas, was ich im Fragebogen noch mit aufnehmen würde, weil nämlich teilweise von Key Stakeholdern die Rede ist und teilweise nur von Stakeholdern. Da könnte man dann sagen, okay, wenn das immer die Key Stakeholder sind, dann ist das eine andere Ebene, als wenn ich jetzt wirklich immer über alle denkbaren Stakeholder berichte, sodass das dort auch durchgängig als Key Stakeholder dargestellt werden sollte. Gut, dann würde ich hier tatsächlich beim A nochmal auf die 3 rücken, einfach um diesen Aspekt mit den Key Stakeholdern nochmal deutlich zu machen, falls die Anmerkungen gar nicht gelesen werden, wenn man überall durchgängig bei der 4 ist und bei der Can be verified und assured auf die 4 gehen und dann die Anmerkung noch mit aufnehmen. Vielen Dank. Dann wären wir bei dem Foliensatz nochmal, Marco. Genau. Der nächsten Seite dann. Das war nochmal die Konkretisierung und noch einen weiter, bitte. Okay. Bei GR9, das ist also eine General Requirement, die jetzt in dem ESR 2 aufgeführt ist, das sind die ersten 10, sind die General Requirements. Hier geht es nochmal auch um eine Verständnisfrage letztlich. Es geht darum, dass darüber berichtet wird, welche anderen Sustainability Reporting Pronouncements das Unternehmen anwendet, beispielsweise im GRI oder eben noch andere Standards, die jetzt herangezogen werden. Und die Überlegung war hier, ob die Formulierung gegebenenfalls unklar ist und man hieraus vielleicht eine Pflicht zur prüferischen Durchsicht ableiten kann. Auch da wäre meine Bitte, ob Frau Binke da nochmal zur Stellung nehmen könnte, wie sie das einwerten würde. Denn es steht ja hier, dass man, dass das Unternehmen angeben muss, ob es in accordance with other reporting pronouncements etwas hier angegeben hat. Und als die prüferische Durchsicht erstreckt sich ja dann auch auf diese Angabe. Und ob man das dann so einwerten könnte, wenn man das sehr weit liest, dass das dann eben auch bedeutet, wenn ich prüfe, ob etwas in accordance mit etwas gemacht wurde, dass ich mir das dann auch tatsächlich anschauen muss im Detail.
Ja, sehr guter Punkt. Das ist schwer. Also wir sehen das jetzt in dem aktuellen, wenn ich eine nicht finanzielle Berichterstattung habe, ne? Und dann muss ich ja Rahmenwerke angeben und dann wird ja häufig dann gesagt, ich mache das in accordance with. Aber in dem Dokument, was ich im Grunde prüfe, das wäre ja dann perspektivisch der Nachhaltigkeitsbericht im Lagebericht, wird vielleicht nicht vollumfänglich den GRI oder was auch immer entsprochen, weil vielleicht ein Teil über die Website beigesteuert wird oder nehmen wir ein anderes Rahmenwerk, ist ja völlig egal, oder ein anderes, anderen Standard, den man vielleicht nicht vollumfänglich erfüllt, dann ist es natürlich schwer, da eine prüferische Aussage, also diese Aussage prüferisch zu bestätigen, weil ich kann mir ja nicht das Ganze drumherum Berichtswerk noch anschauen, oder ich könnte es schon, aber dann wäre es ungemein, glaube ich, aufwendig und auch nicht im Sinne des Erfinders. Also das müsste man, glaube ich, anders formulieren, weil in accordance with heißt im Grunde für mich, es ist komplett, entspricht komplett den Anforderungen des eines entsprechenden Standards oder einer Vorgabe oder was auch immer, komplett. Ne, aber da steht ja in full or in part in accordance with. Da könnte man sagen, in full wäre ja möglich. Das ist okay. Dann müsste man aber sicherstellen, dass spezifiziert wird, inwiefern. Ne? Also wenn zum Beispiel nur in part gesagt wird, dann haben wir da so ein bisschen das Thema, dass dann jeder sagt, er ist mit allem irgendwie in part in accordance. Und es ist schwer nachvollziehbar, inwiefern. Also da müsste dann, wenn man in part erlauben würde, eben genau sagen, inwiefern das so ist.
Mhm.
Ja. Nur von der prüferischen Perspektive her ist, glaube ich, dieses Full Accordance parallel, und das ist eine Aussage, die wir komplett prüfen müssten, mit den entsprechenden Auswirkungen, halt wirklich schwer und führt dann halt über die Hintertür nochmal zu einem zusätzlichen Prüfungsaufwand, der wahrscheinlich weder der Ersteller noch der Empfänger irgendwie eigentlich gutheißen würde. Ne? War das jetzt so kompliziert oder?
Nee, sehr gut, vielen Dank. Ich hätte auch gedacht, die vielleicht der Standard auch gar nicht will eigentlich. Die wollen nur letztlich die Angabe dazu, hat man noch andere Regelungen befolgt, ohne dass genau. Man da, glaube ich, eine Prüfungspflicht draus ableiten wollen würde. Hätte ich jetzt gedacht, dass das eigentlich nicht gewollt ist. Wie sehen das
die anderen? Aber wenn ich die Angabe drin habe, dann muss ich ja die Angabe bestätigen. Wenn da drin steht, ich bin in accordance mit A, B, C, D, komplett, dann muss ich diese Aussage prüfen. Und dann führt das dazu, dass ich unfassbar viele anderweitige Prüfungshandlungen dadurch generiere. Ne? Hm. Wenn ich es mache in part, dann könnte man es einschränken, indem man halt das kleiner macht, wenn man dann genau sagt, wo genau. Also typischerweise war ja immer bei GRI im nicht finanziellen Bericht, die Materialitätsanalyse wurde dann nach GRI gemacht oder die Beschreibung der Managementkonzepte und eben andere Dinge nicht. Das war dann relativ einfach zu prüfen, ja, und auch eingeschränkt, also in dem Umfang. Aber hier wird ein Fass aufgemacht, das stimmt schon, ja, sehe ich genauso. Und da müsste man es wahrscheinlich umformulieren, ne, dass man sagt, okay, die Frage, ne, wurden angewendet, man hat sich orientiert an, ist auch nicht so ideal. Ne?
Könnte man sagen, irgendwie, if they considered other Account, na gut, das heißt wieder gar nichts, ne? Weil consider
ja, kann. Genau, wenn dann ist es so, dann wird es so sein, ne? Consider, dann sagt jeder, ich habe alles considered.
Ja, okay.
Ne? Und dann kann man das auch, da muss man auch definieren, was wären denn dann die Voraussetzungen dafür, und dann ist man schon wieder in dem, in diesem.
Ich frage mich gerade, Frau Behnke, heute macht man es ja auch schon so, dass man dann in der Regel so eine Art Matrix veröffentlicht, welche Teile von SESPI, TCFD quasi erfüllt man. Und genau. Das können Sie als Prüfer danach nachvollziehen, weil Sie diese KPIs und so könnte ich mir nur vorstellen, dass man jetzt sagt, dass einzelne Elemente, und die müssen halt irgendwie kenntlich sein, dass man es halt nachvollziehen kann, oder einzelne Kennzahlen, dass man es einschränkt. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt so ein voll umfangreiches ISRS-Werk dann am Ende anwende, ob es überhaupt noch opportun ist, quasi weitere, also ob die das nicht sowieso alles erschlagen.
Das glaube ich nicht in Gänze. Ich glaube, man wird sehr viel erschlagen, aber es wird natürlich noch Gaps geben, und es werden ja vielleicht auch, ich denke jetzt gerade ich war jetzt gerade bei der Biodiversitätsdiskussion nicht dabei, ne, dieses TNFD oder so. Es gibt sicherlich Dinge, die vielleicht noch nicht vollumfänglich erschlagen werden, aber vielleicht wäre es. Wir hatten, glaube ich, gerade, was Sie gerade gesagt haben, Herr Rockel, dass man da dieses, dass man einfach sagt, dass man zeigen soll, wo man, bei welchen Teilen man mit in accordance mit anderen Standards ist. Dass man eben dieses Full komplett rausnimmt und gleich schon auf das Ding geht und sagt, hier bitte disclose, bei welchen Angaben du in accordance mit anderen Standards dann auch bist. Vielleicht sowas. Dann würde sich das ja wirklich auf dieses auf den Sustainability-Bericht, der vor uns liegt, sozusagen beziehen. Und dann müssten wir halt genau in dieser Matrix immer gucken, okay, die Angabe, ne, passt das zu den zu dem entsprechenden Standard.
Aber dann müssen Sie immer einen anderen Standard noch mitlaufen lassen, gedanklich.
Ja, aber ist so, ne? Das müssen wir sowieso auch jetzt auch, ne? Wenn jetzt hier zum Beispiel SASB wird ja auch häufig jetzt neuerdings auch benutzt, dann gehen wir hin und prüfen dann die Angaben, wo gesagt wird, das ist eine SASB-Angabe, prüfen wir dann auch, ob die SASB-konform ist. Geht halt ja nicht anders. Aber ich meine, was
das Unternehmen veröffentlicht.
Ja.
Als Unternehmen veröffentlicht man heute ja schon quasi, wenn ich jetzt SASB-KPIs, weil es ja Investoren geht, die genau wissen wollen, welche KPIs hat man jetzt berechnet. Und da, aber ich tue mir nur schwer, dann so eine Matrix beispielsweise in den Lagebericht aufnehmen zu müssen, ja, weil das würde wieder am Ziel vorbeigehen.
Ich weiß auch halt nicht, ob zum Beispiel sowas... Genau, ob man das, wie gesagt, alles in diese Kerndokumentation reinnehmen muss. Und das machen ja viele Unternehmen, dass es eben nicht in der NFE stattfindet, sondern eben außerhalb, sodass es nicht der Prüfung unterliegt, beispielsweise, um dem zu entkommen, aber trotzdem Stakeholdern zu signalisieren, dass sie das und das noch gemacht haben. Hier ist es ja jetzt verlangt in dem Bericht selbst, der ja wiederum der Prüfungspflicht unterliegt. Ja, und vielleicht wäre es dann nochmal eine andere Diskussion zu sagen, hey, muss ich überhaupt... Eigentlich gäbe es nicht möglicherweise einzelne Aussagen, die man von der Prüfung ausnehmen könnte. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt hier nicht auf und ist auch nicht zielführend. Aber das macht halt, das ist halt, führt wirklich, wenn man es wortwörtlich und so umsetzt, wie es hier steht, führt es zu einem unnötigen Aufwand, ja.
Es ist tatsächlich so, dass in den seltensten Fällen wird man sagen können, in Accordance, weil diese KPI-Sets in der Regel ja noch gar nicht fürs Geschäftsmodell voll passen. Also selbst wenn man wollte, passt das Rahmenwerk nicht 1:1 oder ich kann gar nicht alle KPIs so ermitteln. Also da müsste man tatsächlich das einschränken auf Elemente oder dass halt deutlich werden soll, welche KPIs oder Elemente quasi in Anlehnung an...
Ich hätte zwei Vorschläge, die das Ganze vielleicht ein bisschen zusammenführen. Das eine ist, dass wir in dem Fragebogen selber auf die zwei gehen anstelle drei, dass man dort wirklich auf diese Prüfungsproblematik in diesem Disclosure Requirement hinweist. Damit wären wir praktisch bei Verifiability by Limited Extent with Strong Reservations. Und der andere Vorschlag wäre, dass man auf die Prüfungsproblematik allgemein hinweist in dem Fragebogen bei der Beantwortung, ohne dass wir jetzt schon den ultimativen Vorschlag machen könnten. Und ein Vorschlag, den man machen könnte, wenn Sie das gut finden, wäre, dass man sagt, das Unternehmen kann ja auf eine außerhalb des Nachhaltigkeitsberichts liegende Tabelle hinweisen, wo sie eine Überleitung machen. Also dass man zum Beispiel sagt, sozusagen für die interessierten Parties haben wir außerhalb unseres Nachhaltigkeitsberichts nochmal dargestellt, welche KPIs mit anderen Standards übereinstimmen. Dann hat man in dem Nachhaltigkeitsbericht selber den Verweis drin, man hat die Informationen bereitgestellt und der Prüfer muss dann nur schauen, ob es diese Liste tatsächlich irgendwo gäbe.
Dann würde der Prüfer aber dann auch sagen, dass er eben wirklich nur, dass er keine Verweise auf andere Dokumente prüft, ne? Also sonst würde man sich das ja wieder reinholen in die Prüfungspflicht. Und das andere ist so ein bisschen diese Einwertung mit zwei. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht prüfbar wäre. Es ist einfach nur, dass es dann bei Cost-Benefit, also durch die Art und Weise, wie der Standard oder wie das hier formuliert ist, führt es dazu, dass eben ja nicht die Erstellungskosten, sondern die Prüfungskosten irgendwie unangemessen hoch werden. Und dann ist die Frage, wie berücksichtigen wir das jetzt bei den Kreuzen? Weil prüfbar wäre es.
Ja? Marco, kannst du mal den Fragebogen kurz aufrufen? Das ist dort die Seite 19.
Genau, und die Frage nach Cost-Benefit, die bezieht sich halt ja immer auf die Ersteller, ne?
Herr Bolden.
Ja, also kann im Prinzip Frau Binke wahrscheinlich besser beantworten, aber ein Verweis auf ungeprüfte Bestandteile innerhalb des geprüften Teils. Also war bei uns mit unserem WP nicht zu machen.
Habe ich ja gesagt. Dann habe ich ja gesagt, man muss es ausnehmen dann. Das heißt, es geht schon, wenn man sagt, alle Verweise auf andere Dokumente dienen nur des erweiterten Verständnisses und sind nicht Gegenstand des Berichts und nicht Gegenstand der Prüfung. Das geht. Aber das ist dann die Frage, ne? Damit.
Ja, aber dann muss es ja auch irgendwie mit in den Bestätigungsvermerk irgendwie rein.
Es reicht, wenn es über diesen Bericht da in dieser Beschreibung steht.
Okay.
Das ist einfach nur eine Klarstellung, wie weit wo die Berichtsgrenzen sind und eben auch dann entsprechend die Grenzen der Prüfung.
Wie ist denn das dann, so eine KPI, nehmen wir mal an, ich schreibe dann da eine SASB-KPI rein, die jetzt nicht Bestandteil des Standards ISAS ist oder auch nicht ISSB. Ist es dann eine Non-GAAP-KPI oder ist es dann eine GAAP-KPI? Weil sonst müsste ich die ja im Zweifel sogar wieder überleiten auf was in den GAAPs.
An wen richtet sich die Frage?
Ja, so allgemein. Ist mir jetzt nur aufgefallen, weil es ist ja dann aus dem nicht regulierten, sage ich mal erstmal.
Es ist ja nicht reguliert, ne? Weil es gibt ja einen Standard, der anerkannt ist, der das regelt. Dann, wohingegen bei diesen Non-GAAP-Measures, wie wir sie jetzt in der Finanzberichterstattung kennen, macht ja jeder so ein bisschen, was er da will, so. Und hier haben wir ja, wir können ja, also ist ja, das ist ja, das ist ja genau das, was sie wollen, ne? Das heißt, wenn es jetzt mit keine ESRS-Angabe ist, dann ist es zumindest eine, die irgendwo anders in einem anerkannten Standard, ne, schon mal geregelt wurde. Was ja eine wertvolle Information ist für jetzt einen Investor oder so, dass er weiß, ah ja, okay, SASB kenne ich, passt. Ist nicht irgendwie zusammengestrickt.
Ich frage mich halt bei der Angabe, warum man überhaupt auf weitere Regelwerke eingeht. Also warum nicht ISAS ein in sich geschlossenes System ist, wo ich sage, das enthält jetzt erstmal alle relevanten Informationen. Also warum muss überhaupt dieser Verweis sein?
Vielleicht können wir die Frage auch nochmal an die Unternehmensvertreter weitergeben, weil ich mir vorstellen könnte, dass die auch gerne darauf hinweisen, wenn sie auch eben andere Standards noch befolgen, freiwillig.
Die Frage ist halt immer, wo ich das tue. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel SASB kann ich auch auf einer Homepage veröffentlichen. Also ich glaube, da dreht sich es wieder insofern mit der Frage, hole ich mir dann die volle Prüfungspflicht rein oder verweise ich nur? Und genau, also wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder auf den Ausgangspunkt zurück.
Ja, aber ein interessanter Punkt. Genau, wir müssen uns jetzt nur, oder Sie müssen sich, ich bin in der guten Position, dass ich mich nicht entscheiden muss, aber Sie müssten sich jetzt entscheiden, wie Sie vorgehen wollen. Also ich höre jetzt sozusagen zum einen, dass wir grundsätzlich auf diese Prüfungspflicht hinweisen oder auf dieses Thema, was sich damit verbindet. Ich verstehe das, wenn Sie sagen, eigentlich ist es ja prüfbar, deswegen sind wir eigentlich bei C nicht in der 3 oder 2 oder 1, sondern eigentlich klar in der 4 und dass es eigentlich eher eine Cost-Benefit-Frage ist. Ich frage mich aber, ob wir damit das richtige Signal senden, also ob das Thema dann hochkommt, wenn wir das...
Ja, genau. Vor dem Hintergrund, ne, würde ich dann auch sagen, dann tragen wir das oder würde ich das jetzt mittragen, zu sagen, um das so nach außen sofort zu signalisieren, dass es da ein Issue gibt. Und da muss man halt ein Stück weit erläutern, worin das liegt. Ne? Aber das einfach mal, wenn das Raster ausgewertet wird, dass das zumindest blinkt. Ne? Und dass man dann gezwungen ist, nochmal nachzulesen, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Das ist wahrscheinlich der einfachere Weg in dieser Massenverarbeitung der Rückmeldungen. Ne?
Ich würde den Text dann auch so anpassen, dass man reinschreibt, grundsätzlich prüfbar, kein Problem, aber. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich bei C und bei E Cost Benefits jeweils auf die 2 gehen, um diese Signalwirkung zu haben.
Okay.
Ich sehe bei Herrn Fink nicken. Herr Bolten nickt auch.
Ja.
Wunderbar, dann machen wir das so. Prima, dann haben wir, sind wir mit dem Dokument, es sei denn, es gibt noch Anmerkungen Ihrerseits durch. Und wie gesagt, Sie können uns da die Anmerkung auch immer noch zusenden und ich schicke auch noch mal eine aktualisierte Version nach dem Stand der heutigen Diskussion zu.